Guten Morgen, Geschwister.
Als Kind hatte ich viele Träume, was ich später einmal werden möchte. Also Feuerwehrmann, also Andi, jetzt, du hast schon wieder meine Einleitung verdorben. Feuerwehrmann, Polizist, Tierarzt, Bauer auf einer großen Farm mit vielen Tieren, eine eigene Gärtnerei. Zurzeit ist Goldschmied ganz hoch im Kurs. Und ja, Andi, du hast recht, einen Beruf habe ich vergessen, den ich auch als Kind schon immer ausüben wollte. Und viele denken sich vielleicht, wie kann man sowas machen? Lehrer werden. Ich bin immer der Meinung gewesen, dieser Beruf ist nicht nur Arbeit für mich, sondern Leidenschaft. Als Junglehrer startet man in das Arbeitsleben voller Tatendrang und mit großen Visionen für seinen Dienst an den jungen Menschen. Mit dem Glauben, dass man wirklich was verändern kann. Mit der Vorstellung, die Jugendlichen in eine gute Richtung zu beeinflussen, ihnen Werte mitzugeben, ja sogar christliche Werte mitzugeben und auch seinen Glauben zu bezeugen. Alles in allem dachte ich, mein Beruf ist auch meine Berufung. Doch das erste Dienstjahr war alles andere als das. Die Realität schaut eben dann doch ganz anders aus. Und trotz meiner Hingabe an den Beruf bin ich sehr schnell aufgewacht, desillusioniert. Ein kleines Beispiel möchte ich euch geben. 10. Klasse, die Jungs trinken immer in der Früh vor 8 schon 2-3 Energy Drinks. Und dann habe ich mal ausgerechnet, wie viel Zucker da drin ist, und es waren ungefähr 15 Zuckerwürfel. Und dann habe ich einen Schüler nach vorne geholt und habe gesagt, jetzt machst du mal deine Hände so auf, und habe ihm die 15 Zuckerstücke immer so reingelegt und haben währenddessen einen Vortrag über Diabetes Typ 2 gehalten. Und ich dachte, ich habe ihn jetzt so weit, dass er zum Umdenken kommt, und was macht er? Er setzt sie hinein und beginnt, den Zucker zu essen. Gescheitert, du sagst es, Zenta. Also ich weiß schon, er konnte, um sein Gesicht und seine Coolness zu wahren, natürlich nicht anders reagieren als so. Und um jetzt nicht alles so pessimistisch darzustellen, jetzt kam er immer in meinem Unterricht her und hat mir gesagt, das ist seine Wasserflasche, zeigt quasi, dass er jetzt noch Wasser trinkt, und ich tue ihn dann loben, 10. Klasse, brav, du hast dein Wasser trinken. Warum erzähle ich euch das alles? Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich, als ich den Predigtext gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass Jesaja einen Dienst antritt an einem Geschlecht und einer Generation, die nicht umkehren wird. Er wird sich abmühen, jahrzehntelang bis aufs Äußerste, und Gott macht ihm deutlich, Jesaja, dieses Geschlecht wird nicht umkehren. Es wird auch nicht auf dich hören, und das Gericht wird kommen. Ich werde dieses Volk vertilgen, das Land Israel wird wüst daliegen, und die Stadt des Königs wird dem Erdboden gleichgemacht. Und wenn ich jetzt im weltlichen Sinn über meinen Beruf / Berufung nachdenke, wie wenig Impact man manchmal auf die Kids hat, wie frustrierend das oft ist, wie viel schwieriger muss es denn im geistlichen Dienst sein, wenn all deine Worte ungehört, deine Taten ungesehen, dein Werben abgelehnt und deine Hoffnung auf Umkehr am Ende enttäuscht bleiben. Umso erstaunlicher für mich, dass Jesaja trotzdem ein Hier bin ich, sende mich gefunden hat, gewagt hat, ein Ja gegeben hat auf diese Berufung Gottes. Und die Frage ist, wie hat Gott seinen Diener auf diese Berufung, auf diesen Dienst vorbereitet? Und das sehen wir in unserem Predigttext als ersten Punkt. Gott macht seinen Diener brauchbar. Wir lesen Jesaja 6, die Verse 1 bis 5. Jesaja 6, die Verse 1 bis 5. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Himmel den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Gott macht seinen Diener brauchbar, indem Jesaja jetzt dieses Bild von Gott erfahren und erleben darf. Diese Vision, dieses Gesicht, wie man auch sagt. Und das lesen wir in der Bibel häufig, auch Abraham und Mose ist der Herr zuerst als ein Gott der Herrlichkeit erschienen. Und auch die prophetischen Dienste von Hesekiel oder Johannes, wir wissen das aus Offenbarung 5 zum Beispiel, beginnen doch mit dem Blick immer auf die Herrlichkeit Gottes und seinen Thron. Und auch interessant, dieses Wort, was hier verwendet wird für Herr, dort steht nicht, wie man vielleicht denken kann, Jahwe, sondern Adonai. Es ist ein Wort für Gott, das besonders eben seine Autorität und Macht als Herrscher und König ausdrückt und widerspiegelt. Und es ist doch erstaunlich, der irdische König, das erlebt ja Jesaja gerade tatsächlich, der irdische König von Israel stirbt und Gott gewährt ihm den Blick auf den König, der ewig lebt. Auf den König, der auf dem Thron sitzt, der über allen Thronen dieser Erde ist. Er sieht den Herrn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit als König. Woher wissen wir das? Johannes erklärt uns diese Situation im Evangelium, Johannes 12, Vers 41, wer das aufschlagen möchte. Dort wird unter anderem ein Zitat aus unserem Predigttext verwendet, Johannes 12, wo es eben auch um den Unglauben und die Unbußfertigkeit des Volkes geht in diesem Abschnitt. Johannes 12, Vers 40 und 41 lesen wir mal vielleicht. Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Und jetzt spricht Johannes, das hat Jesaja gesagt, weil er Jesu Herrlichkeit sah und von ihm redete. Also wir sehen, Jesaja begegnet hier dem Herrn Jesus. Und weiter lesen wir in diesem besonderen Ereignis in Jesajas Leben, ich denke, dass er nie wieder so ein gewaltiges Erlebnis oder vor Augen hatte. Der Tempel ist erfüllt von dem Saum seines Gewandes. Ja, alles ist durchdrungen von dieser Herrlichkeit Gottes. Und ich weiß nicht, ob ihr mir zustimmt, aber ich musste bei diesem Bild auch an die Gemeinde denken, die erfüllt ist von der Offenbarung seiner Herrlichkeit, die durch Jesu Gegenwart unter uns schon jetzt ja, erfüllt ist und die Gemeinde verherrlicht ist. Und Geschwister, welches Vorrecht haben wir als Gläubige, nicht auf eine Vision zu hoffen, zum Thron Gottes zum Kämmer, sondern der Weg ist frei. Wie schreibt es der Hebräerbrief? Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht vor den Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wie gewaltig ist dieses Vorrecht, dass wir jederzeit zu diesem Thron Gottes vordringen dürfen, in seiner Gegenwart. Und Jesaja sieht weiter vor diesem Thron Gottes die unmittelbaren Diener, die Engelwesen, Seraphim, und die verhalten sich etwas seltsam. Sie haben ja 6 Flügel und mit einem Paar fliegen sie, und die anderen beiden Paare verwenden sie, um ihr Angesicht zu verdecken und ihre Füße zu verdecken. Und das ist ein Zeichen der Ehrfurcht und der Demut, die die Engel gehabt haben vor diesem wunderbaren Gott, dieser Herrlichkeit. Und auch hier erschallt wie so oft vor dem Thron Gottes ein Lobpreis. Ein Lobpreis zur Ehre des Herrn. Der eine Engel ruft es dem anderen zu. Und ihr denken müssen, wie es der Psalmist David ausdrückt. Ich lese euch mal kurz einen Vers vor, Psalm 62, Vers 12. Da spricht David: Eines hat Gott geredet, ein Zweifaches habe ich gehört, Gott allein ist mächtig. Also zweimal wird betont, wie mächtig Gott ist. Und euch ist sicher schon aufgefallen in den Liedern, die wir heute gesungen haben und auch in unserem Vers, dreimal wird betont, wie heilig Gott ist. Heilig, heilig, heilig. Und diese für Jesaja und auch für jeden Menschen zunächst bedrohliche Heiligkeit wird auch noch unterstützt durch dieses Beben des Raumes des Tempels und dass die ganzen Schwellen wackeln vor diesem Rufen und dass das Haus auch noch voll Rauch ist. Und es wirkt ja bedrohlich zunächst mal und auch zu Recht. Vielleicht erinnert ihr euch an die letzte Predigt vom Johann über Jesaja. Da haben wir ja viele Wehe gehört. Wehe den Habgierigen, wehe den Wahrheitsverdrehern. Wehe, viele Wehe. Wisst ihr, was diese Vision mit Jesaja macht, diese Begegnung mit dem dreimal heiligen Gott? Wieder ein Wehe. Aber diesmal ein Wehe mir. Nicht wehe den, sondern wehe mir. Er spricht es über sich selbst aus, weil er weiß, die Heiligkeit Gottes ist das größte Problem für einen sündigen Menschen. Und es ist schon erstaunlich, dass Gott genau diese Situation gebraucht, um seinen Diener für den Dienst vorzubereiten. Denn auf einmal, wo ja Jesaja schon eigentlich mitten in seinem Dienst ist, er hat ja schon zu dem Volk gepredigt, erlebt er diese Situation, dass er den Herrn Jesus sitzen sieht auf dem Thron und er fällt nieder und ruft, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann unreiner Lippen. Wisst ihr, die Wirkung Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, ist es wie Wasser. Das fließt immer vom höchsten zum niedrigsten Punkt herab und es sammelt sich an dem tiefsten Punkt, nämlich dort, wo sich ein Mensch beugt vor dem lebendigen Gott und in seinem Angesicht seine eigene Schuld erkennt. Wann immer Menschen in der Bibel diesem Gott begegnet wird, selbst wenn es nicht ausgedrückt wird, aber man liest es aus dem Text heraus, eigentlich ist immer ein Wehe mir. Wie kann ich denn bestehen vor diesem heiligen Gott? Erinnert euch an Petrus, der mit Jesus das erste Mal auf dem Boot ist. Was sagt er denn? Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Wehe mir. Und es ist entscheidend, dass du an diesem Punkt warst, dass du genau das vor Gott erlebt hast, im Angesicht seiner Heiligkeit und Herrlichkeit, dass du verstanden hast, wie groß deine Schuld ist vor diesem Gott. Dass du richtig gepackt wirst von dieser Erkenntnis. Derjenige, der die Erlösung durch Jesus Christus über alles schätzt und liebt, ist genau derjenige, der seine Verlorenheit so tief gespürt hat, wie Jesaja da in diesem Moment. Ein Ausleger hat mal gesagt, es gibt genau einen Typen Mensch, für den Gott nichts tun kann. Und das ist der Mensch, der in seinem Leben keine Not verspürt über seine Verlorenheit. Und Geschwister, wenn es gerade um unseren Dienst und um die Mitarbeit von uns geht, dann leben wir doch tagtäglich davon, dass wir wissen, wer sind wir ohne Gott. Und wie groß ist sein Erlösungswerk an uns? Und wie groß ist diese tägliche Gnade, die wir so dringend brauchen? Und oft sind es doch die Evangelisten unter uns, die so ein Herz und so eine Liebe haben für die Verlorenen, weil sie eben besonders um ihre eigene Verlorenheit so tief erschüttert sind. Und dass sie wissen, was sie ohne Christus sind. Und es stimmt, wenn der Herr Jesus sagt, wem viel vergeben ist, die lieben mich am meisten. Und da geht es nicht um die Menge der Sünden, die vergeben ist, sondern um das tiefe Bewusstsein, wie groß ist meine Schuld vor diesem heiligen Gott. Und wie dringend brauche ich diesen Retter. Und je tiefer das ein Christ verstanden hat, umso brauchbarer ist er für den Herrn in seinem Dienst. Und genau deswegen hat Jesaja eben diese Situation erleben dürfen, weil ihn der Herr brauchbar macht. Paulus schreibt im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 3, einen interessanten Satz. Wenn jemand meint, etwas zu sein, obwohl er doch nichts ist, betrügt er sich selbst. Und von diesem Selbstbetrug müssen wir alle, die wir Christus dienen, befreit werden. Weil wir eben nichts sind. Weil wir genau aus diesem Verständnis, aus dieser Erkenntnis heraus unseren Dienst tun müssen, immer zu wissen und vor Augen zu haben, wer wir ohne Gott sind und dass alles, was wir haben, vom Herrn ist. Ich habe denken müssen an die Situation, wo Petrus in der Apostelgeschichte vor dem Tempel diesen gelähmten Mann sieht. Und er heilt ihn. Und das Volk ist hellauf begeistert. Und es läuft Johannes und Petrus nach. Und was sagt er ihnen sinngemäß jetzt zitiert? Was habt ihr denn uns vor Augen, als hätten wir irgendwas getan? Es ist doch Jesus, der ihn geheilt hat. Ja, sie haben das tief verstanden in ihrem Dienst. Wir sind nichts, Gott ist alles. So wird man für den Dienst brauchbar gemacht. Tozer schrieb mal, es ist zweifelhaft, ob Gott einen Menschen mächtig gebrauchen kann, ehe er ihn nicht tief verletzt hat. Ich habe länger darüber nachdenken müssen, über dieses Zitat. Was meint er damit? Es ist genau die Verletzung, oder die Verletzung, von der er spricht, das ist eben dein Ego, dein Selbstvertrauen, zu meinen, du bist etwas, sich auf deine eigene Kraft zu verlassen, dass du genau dieses Selbstvertrauen beerdigst, begrabigst und umwandelst in ein Gottvertrauen. Dein Selbstvertrauen muss in ein Gottvertrauen verwandelt werden, damit du Gott dienen kannst. Wie Paulus einmal formuliert hat im 2. Korintherbrief, da erzählt er von einer Situation, wo sie fast umgekommen wären durch die Verfolgung und durch den Widerstand, den sie erlebt haben. Dort schreibt er, wir hielten es bei uns selbst für beschlossen, dass wir sterben müssten. Dies geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Ja, Selbstvertrauen muss umgewandelt werden in Gottvertrauen. Frage, liegt dein Selbstvertrauen schon im Grab? Ich habe mir die Frage selber gestellt und jetzt bin ich fast 10 Jahre gläubig und ich fürchte, dass ich das immer noch nicht ganz ordentlich erledigt habe. Immer wieder kommt es hoch im Herzen, Dinge selber zu meinen, dass man Dinge selber schaffen kann. Ja. Ich glaube, das Grab ist ausgeschaufelt, aber jetzt muss die Leiche wirklich hinein und zugebuddelt werden. Also wir sehen mal, für den Dienst und für Jesaja besonders ist diese Begegnung mit Gott unverzichtbar. Und dann kommt es eben zu dieser Situation, zu dieser Ermutigung, dass man sagt, okay, Jesaja erkennt seine Verlorenheit, aber Gott gibt Gnade. Gott schenkt Vergebung. Ja? Die Situation ist nicht aussichtslos. Für niemanden, der sich beugt vor diesem allmächtigen Gott. Und wir lesen hier, wehe mir, ich habe unreine Lippen. Und dann kommt dieser Engel, Vers 6, da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Der Engel kommt also mit dieser feurigen Kohle und glüht sozusagen bildlich den Mund von Jesaja aus. Der Engel belebt den Propheten und versichert ihm, deine Sünde ist vergeben, deine Schuld ist gesühnt. Durch Gnade. Durch Gnade. Durch ein Opfer, das kommen wird, das alle Sünde dieser Welt wirklich auslöscht. Durch die Vergebung, die wir erreichen durch Glauben an Jesus Christus. Und ist es nicht interessant? Jesaja erkennt in dieser Situation seinen eigenen Schwachpunkt, die unreinen Lippen. Ja. Und vielleicht manche Worte, die da rauskommen, über die er traurig ist, entsetzt ist über sich selber. Unreine Lippen, vielleicht sogar Lüge, ich weiß es nicht. Und genau an seinem Schwachpunkt verherrlicht sich der Herr und reinigt seinen Diener. Und die Schwäche, die Jesaja vor Augen hat, seine unreinen Lippen, wird das Fundament seines Dienstes. Er wird zum Prediger eingesetzt. Jemand, der unreine Lippen hat, wird durch die Gnade des Herrn berufen zum Dienst zu predigen und genau mit Worten Gott zu dienen. Und genau das kann auch in unserem Leben Wahrheit werden, dass wir meinen, wo wir eigentlich die Schwachpunkte haben. Wenn wir die Gott ausliefern und er uns reinigt, dann kann es sein, dass das auch das Fundament deines Dienstes wird. Zweiter Punkt, im Dienst, also die Vorbereitung des Dieners haben wir gesehen durch diese besondere Begebenheit, die ist ja noch nicht vorbei, zweiter Punkt, im Dienst müssen wir lernen, als Gesandte zu leben. Wir lesen die nächsten Verse, und ich hörte, Vers 8, die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, Herr, hier bin ich, sende mich. Jesaja kommt also zum Herrn und stellt sich zur Verfügung. Und es sind nicht unbedingt die Fähigkeiten, die er ihm gibt, oder die Fähigkeiten, die für Gott wichtig sind, die einen Diener brauchbar machen. Das kann manchmal zusammenhängen, dass deine natürliche Begabung sich auch wieder im Dienst spiegelt. Jemand, der eben musikalisch ist, macht vielleicht auch einen Gemeindedienst an Musik, oder jemand, der gut mit kleinen Kindern kann, übernimmt halt die Kinderstunde. Es kann zusammenhängen, muss aber nicht. Aber was wir wissen ist, der Herr will zuerst Verfügbarkeit. Er will ein Hier bin ich. Und jetzt mach, was du vorhast für mich. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass die Diener Gottes und Mitarbeiter im Reich des Herrn immer Gesandte waren. Da gibt es jemand, der einen Sendungsauftrag ausspricht. Gott in diesem Fall. Also jemand anderes initiiert ein Werk in dir. Und dieser Sender, der den Auftrag gibt, geh hin, er trägt auch Verantwortung für den Dienst. Und Verantwortung auch für die Frucht. Und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, das zu verstehen. Weil es werden im Dienst Dürrezeiten kommen. Es werden die Täler im Dienst kommen. Es wird Rückschläge geben und geistlichen Niedergang im Dienst. Aber wenn du dann in dieser Situation bist und weißt, Moment mal, ich bin ja nicht hier an diesem Ort, weil ich es mir selber ausgedacht habe, sondern es gab jemand, der gesagt hat, ich sende dich, geh hin. Dann kannst du in dieser Gewissheit ruhen und auch diese Wüstenzeiten durchleben. Gott trägt dich durch und er gibt dir alles, was du zum Dienst brauchst. Aber wir müssen lernen, unseren Dienst als Gesandte zu tun und zu leben. Ich habe das in den Anfangsjahren überhaupt nicht gut verstanden. Und besonders in der Jugendarbeit war die Enttäuschung neben eigenen Fehlern, die man gemacht hat, immer groß, wenn Jugendliche nicht mehr in die Gemeinde gekommen sind und in die Welt gegangen sind und den Herrn Jesus abgelehnt haben. Und oft haben wir gedacht, schaffen wir es denn, nicht mal einen einzigen Jugendlichen unbeschadet durch diese Zeit zu bringen, dass er motivierter Nachfolger wird und hier in der Gemeinde auf eigenen Beinen steht und Jesus eben treu nachfolgt. Und ich habe mit dieser Enttäuschung und Traurigkeit überhaupt nicht umgehen können und es hat mich teilweise wochenlang im Glaubensleben gelähmt. Aber zu wissen, Herr, du hast mich hingestellt, du bist es, der den Sendungsauftrag gegeben hat. Es ist deine Jugend und es ist deine Verantwortung mit den Jugendlichen. Das befreit, weil ich verstanden habe, es geht ja nicht um mich. Ich habe gar keinen Grund, traurig, also in dem Sinne enttäuscht zu sein, weil sie haben nicht mich verlassen, sondern sie haben Gott den Rücken gekehrt. Und ich musste denken an Samuel, als sich das Volk einen irdischen König gewünscht hat. Da war er wütend, zornig, traurig, enttäuscht vom Volk und Gott hat gesagt, Moment einmal, Samuel, sie haben ja nicht dich verworfen, sie haben mich verworfen. Und jetzt tu deinen Dienst weiter als Prophet. Wir müssen lernen, als Gesandte zu leben. Wir müssen verstehen, dass Gott selbst die Verantwortung für den Dienst trägt. Das heißt, das war hier auch wichtig für Jesaja, diesen Sendungsauftrag immer wieder vor Augen zu haben. Mein Papa betet oft, dass wir in den Werken wandeln und sie tun sollen, die Jesus schon vor Zeiten vorbereitet hat. Und das lesen wir im Epheserbrief. Und ich habe das nochmal nachgelesen, diesen Vers, und ich möchte ihn euch nochmal vorlesen. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Da geht es ja ganz klar um den Dienst. Und ich habe mir nachgeschaut, was da für das Wort Werk steht. Und da steht im Griechischen das Wort Poema. Und das heißt eigentlich so viel wie Gebilde oder Schöpfungsgegenstand, also was Gott mit seinen Händen gestaltet. Aber es kann auch übersetzt werden mit Gedicht. Und davon leitet sich unser deutsches Wort Poesie ab. Also du bist ein Gedicht. Und in dieses Gedicht hat Gott als Autor seine ganze Kreativität und Macht hineingelegt, dich heranzubilden. Und er möchte, dass du sozusagen die vollendete Prosa wirst, die Gott sich ausgedacht hat. Und weil das für jeden von uns einzeln gilt, geht eben Gott mit jedem von uns seinen eigenen und einzigartigen Weg. Ja? Er schreibt kein Gedicht zweimal. Das bedeutet für jeden was anderes. Und für Jesaja hat es in dem Moment was bedeutet, was für uns überhaupt keinen Sinn ergibt. Weil wir lesen, nachdem Jesaja ein Ja gefunden hat, sende mich, sagt Gott nämlich Folgendes, wie er mit seinem Diener jetzt weiter verfährt und was der Inhalt seines Dienstes ist. Vers 9 und 10. Und er sprach, also Gott, geh hin und sprich zu diesem Volk. Höret und verstehet's nicht. Sehet und merket's nicht. Verstockt das Herz dieses Volk und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind sein, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen, dass sie sich nicht bekehren und genesen. Hätte mir damals an der Uni jemand gesagt, dass keine von meinen Unterrichtsstunden in 40 Dienstjahren je irgendetwas bei den Schülern bewirken wird oder verändern wird, dass ich in 40 Dienstjahren nicht eine positive Rückmeldung bekomme, hättest du dir diesen Beruf erwählt? Rhetorische Frage, natürlich nicht. Und wir wissen, Johann hat es schon erwähnt, die jüdischen Historiker schreiben, dass Jesaja 60 Jahre lang diesem Volk Jahr ein, Jahr aus gepredigt hat. Und Gott sagt ihm, du wirst keine Resonanz bekommen. Und schon gar keine positive. Es wird sich nichts verändern. Du wirst dieses Herz des Volkes verstocken. Das kann man übersetzen mit unempfänglich machen. Insensitiv, kaltherzig, steinhart. Das ist die Auswirkung seiner Predigt. Und du denkst da, verstehe nicht. Und weil sie es ja auch nicht verstanden hat, fragt er hier natürlich als nächstes Jahr aber her, wie lange? Wie lange soll das so gehen? Und Gott sagt, es geht so lange, bis das Gericht kommt. Und dann ist das Volk vertrieben und geschlagen. Über 60 Jahre hat Jesaja durchgehalten und ich stelle mir die Frage, wie? Wie nur hat er das erlebt? Durchgestanden. Ne? Jesaja, es ist eigentlich ganz einfach. Er wusste, wer er ohne Jesus war. Er wusste, dass es sonst keinen Ort gibt, an den er hingehen kann. Und er wusste, dass der, der ihn gesandt hat, auch die Verantwortung trägt. Was heißt das für uns? Wenn wir dienen und sehen, dass unser Dienst keine Frucht hervorbringt und vielleicht auch keine positive Frucht hervorbringt, dann bedeutet es nicht im Umkehrschluss, alles hinzuwerfen, etwas anderes zu tun. Wenn du in der Mission bist oder heruntergebrochen in deinem persönlichen Umfeld evangelisierst und niemand bekehrt sich, heißt es nicht, dass du am falschen Ort bist oder die Missionsgesellschaft dich abziehen muss von dieser Insel. Wenn du deinen Kindern über Jahrzehnte lang die Liebe Gottes vorgelebt hast, sie ihnen gepredigt hast, versucht hast, dass sie verstehen, dass sie Jesus brauchen, sie wenden sich dennoch ab, heißt es nicht, dass du versagt hast als Eltern. Denn der, welcher gesagt hat, geh hin, er trägt auch die Verantwortung und die Frucht deines Dienstes liegt auch in seiner Hand. 1000 Tage Evangelisation, ein Kapitel in dem Buch, also der Biografie oder die Geschichten über Matsuzaki, einen japanischen Evangelisten. Wer den nicht kennt, hat sein Leben verpennt. Also lest dieses Buch. Ich denke, einer unter unseren Reihen ist sein Nachfahre. Und ich möchte euch kurz vorlesen, was er erlebt hat. 1000 Tage Evangelisation. Matsuzaki machte sich auf den Weg in die südliche Heimatstadt Komatsu. Dort fand er Anstellung in einer Töpferei. Es gab in der Stadt 48 Götzentempel. Davon gehörten 41 zu seiner elterlichen buddhistischen Sekte. Also der hat als Kind schon sehr, sehr viel Leid erlebt. In Matsuzaki brannte der Wunsch, eine Seele zum Herrn zu führen. Und so fasste er den Entschluss, auf der Straße zu predigen. 1000 Tage wollte er ununterbrochen für den Herrn zeugen. Abend für Abend stand er auf der Straße, bei gutem, bei schlechtem Wetter, bei Regen oder Schnee. Doch niemand blieb stehen, um ihm zuzuhören. Er aber ließ sich nicht entmutigen. 3 Jahre hindurch setzte er nicht einmal aus. Er wurde als Christusverrückter in der ganzen Stadt bekannt. Kein Gläubiger oder Suchender schloss sich ihm an. Sechzig Jahre lang predigte Jesaja. In dem Wissen, die Früchte liegen in dessen Hand, der mich gesandt hat. Es gibt einen interessanten Vers in 1. Petrus 1, Vers 12. Den müssen wir mal aufschlagen, weil der jetzt wichtig ist für das, was jetzt gleich kommt. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 12. Ihnen ist offenbart worden, also den Propheten des Alten Testaments, eingeschlossen Jesaja, ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Also ihnen, den Propheten des Alten Testaments, Jesaja eingeschlossen, ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst dienen, sondern jemand anderem. Jesaja hat irgendwann in seinem Dienst verstanden, ich diene einer völlig anderen Generation. Und er predigte ja ein Jahr aus, ohne eine einzige Frucht zu sehen, in dem Wissen, mein Dienst ist nicht wertlos vor Gott, weil ich weiß, ich diene einer anderen Generation. Uns, steht hier in diesem Vers. Jesaja diente uns. Ich denke, Johann hat das auch schon erwähnt, Jesaja ist der Prophet mit 400 Zitaten im Neuen Testament. Der am meist zitierteste Prophet des Alten Testaments macht auch deutlich, er diente einer anderen Generation. Nicht die, die 60 Jahre seine Predigt gehört haben, Tag ein, Tag aus, weil wir wissen, die Herzen waren hart, da ist niemand umgekehrt. Ich weiß nicht, ob ihr den Missionar kennt, Johann Ludwig Krapf. Hat irgendwer den schon mal gehört? Brav. Ihr habt noch nie was von ihm gehört? Und es gibt auch leider keine moderne Biografie über diesen Mann, was sehr traurig ist und da müsste man sich mal echt ransetzen. Dieser Johann Ludwig Krapf, er ist 1810 in Tübingen geboren worden, hat dann eine Missionsschule besucht, 5 Jahre Theologie studiert. Unsere erste Pfarrstelle, das war ein einziges Desaster, er musste die wieder abbrechen, weil so viel schief gelaufen ist. Auf jeden Fall hat er von einem Freund gehört, in England suchen sie Missionare, die sie ausbilden können für die Mission in Afrika. Und dann hat er sich gedacht, dann macht er das. Und er war dann dort und auf dem Weg 1836 nach Afrika ist unterwegs sein Kollege gestorben. Dann haben sie wieder umdrehen müssen mit dem Schiff, weil der ist in Frankreich beerdigt worden. Und dessen Witwe ist nachher seine Frau geworden. Und mit ihr zusammen ist er dann letztendlich in Äthiopien angekommen. Er hat nur Ablehnung erlebt, er ist von den Einheimischen vertrieben worden und dann auch irgendwo in Afrika umhergeirrt, weil er nicht wusste, wo Gott ihn zunächst gebrauchen will. Sein erstes Kind ist nach 2 Tagen gestorben. Er und seine Frau, die waren immer konstant krank. Kurz nachdem die Frau das zweite Kind geboren hat, ist die Frau gestorben und ein paar Tage später auch das zweite Kind. Und so stand er da als Witwer, mit dem einzigen Ziel, jetzt nicht ganz nutzlos in Afrika gewesen zu sein, so kann man es interpretieren, er wollte eine Straße bauen, 100 Kilometer lang, die 2 auseinanderliegende Missionsstationen miteinander verbindet. Er und sein Kollege haben das dann auch geschafft. Sie sind beraubt worden, sie waren oftmals kurz vor dem Sterben so krank waren, sie haben Elefantenkot essen müssen, um zu überleben. Und nach 20 Jahren Dienst gab es eine einzige Bekehrung. Danach ist er nach Hause und mit 70 Jahren in Deutschland gestorben. Ich habe ihn gegoogelt, es gibt nichts über ihn, außer einem Wikipedia-Artikel. Dort ist sein Dienst so zusammengefasst. Das müsst ihr euch mal vorstellen. An der Anzahl bekehrter Afrikaner gemessen war sein Erfolg nicht sehr groß. Punkt. 60 Jahre lang predigt Jesaja, tut seinen Dienst ohne Frucht. Und du denkst dir, ist das nicht ein vergeudetes Leben? 20 Jahre schuftet sich dieser Mann, dieser Ludwig Krapf in Afrika ab. Vergeudetes Leben? Hat Jesus das Recht, ein Leben so zu verschwenden, wie er es will, auch wenn keine Frucht daraus entsteht? Eines dürfen wir wissen. Jesus vergeudet die Zeit seiner Diener nicht. Denn Jesaja diente einer anderen Generation. Und ich möchte euch nur ein Beispiel aus der Bibel geben. Apostelgeschichte 6, Vers 1. Die Gemeinde in Jerusalem wächst und wächst und wächst. Ihr wisst es, 15.000, vielleicht sogar 20.000 Gläubige. Die Arbeit für ein paar leitende Apostel ist viel zu groß. Es gab Stress, weil die das nicht geschafft haben, die ordentlich zu versorgen. Dann Hans auf die Idee kommen, wir setzen Diener ein. Und einer der Diener, ihr wisst es, war Philippus. Er ist zum Diakon eingesetzt worden und er diente im Küchenteam, beim Kloputzen, in der Kinderstunde, an der Technik, überall, wo man ihn gebraucht hat, sozusagen. Und dann brach Verfolgung aus in Jerusalem und er musste fliehen. Und wo landet er? In Samaria. Dort gab es, kurz gesagt, eine kleine Erweckung. Viele sind zum Glauben gekommen. Er hat wiederum alle Hände voll zu tun gehabt, dass er die Gläubigen dort, die jungen Gläubigen, anleitet, anlernt. Und dann lesen wir diesen undenkbaren Satz Gottes. Der Engel kam zu Philippus und sprach, steh auf, geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und du denkst dir, was ist das schon wieder für ein Plan? Jetzt ist da Erweckung, es ist so viel Arbeit da, ich muss die Junggläubigen anlernen, Jüngerschaft machen und so weiter, schauen, dass sie noch mehr bekehren. Jetzt sagt Gott zu mir, geh dorthin, wo es öde ist, wo nichts ist. Warum schickst du ihn hin, wo es öde ist, wenn hier so viel zu tun ist? Aber Philippus hat ein wichtiges Prinzip verstanden. Der Dienstherr, Beamtendeutsch, Günther, du weißt das, ist wichtiger als der Inhalt des Dienstes in dem Sinn. Das heißt, wenn Jesus zu Philippus sagt, geh hin, wo es öde ist, ohne ihm zu erklären, warum, dann hat er verstanden, ich tue das trotzdem, weil es um einen Gehorsam geht. Und das wird auch später so sein, wenn Jesus unser Leben im Rückblick bewerten wird und uns Lohn geben wird. Dann geht es nicht darum, wie viel sie bekehrt haben durch dich, sondern es geht um deinen Gehorsam, den du gezeigt hast in deinem Dienst. Danach wird bewertet. Geh hin, wo es öde ist. Okay, Herr, ich weiß, ich bin von dir gesendet und der, der dich sendet, hat auch den Auftrag für deinen Dienst und auch die Verantwortung für deinen Dienst. Und siehe, ein Kämmerer aus Äthiopien kam auf der Rückreise an Philippus vorbei und er saß dort so in seinem Mercedes und las ein Buch. Welches Buch? Jesaja. Jesaja, der Prediger, der 60 Jahre seines Dienstes keine Frucht sah. Wisst ihr, Johann Ludwig Krapf war vielleicht handwerklich nicht sehr begabt. Aber er war ein Sprachengenie. Und was viele nicht wissen, er hat die Sprache Suaheli aufgeschrieben. Er hat dafür gesorgt, dass die Bibel in drei afrikanischen Sprachen übersetzt wird. Er und sein Kollege. Und durch seinen Dienst ist das Evangelium nach Kenia, Tansania gekommen in Suaheli. Und wenn du einen Kenianer fragst, wer Johann Ludwig Krapf ist, jeder kennt ihn. Jeder kennt ihn, weil sie wissen, das Evangelium ist durch ihn zu uns gekommen. Das Konsulat in Nairobi, der Hauptstadt von Kenia, heißt die Straßenadresse Ludwig Krapf Haus, Riverside Drive 113, Nairobi. Er diente einer folgenden Generation. Der Meister vergeudet das Leben seiner Diener nicht. Er hat selbst nie ein Ergebnis gesehen. Er hat einer folgenden Generation gedient. Der Geist sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du da liest? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing an mit diesem Wort der Schrift. Und wir wissen, dass er Jesaja 53 gelesen hat. Gott. Und er erklärt ihm anhand von Jesajas Predigt das Evangelium von Jesus Christus, und er kommt dadurch zum Glauben und lässt sich taufen. Jahrhunderte später diente Jesajas Predigt dem Kämmerer aus Äthiopien, sich zu bekehren. 60 Jahre keine Frucht, ermüdender Dienst, Ablehnung pur, in dem Wissen, ich diene einer anderen Generation, einer folgenden Generation. Und ich möchte schließen mit einem Zeugnis, weil es auch heutzutage noch so ist, dass gerade Juden durch das Buch Jesaja zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Und ich möchte schließen mit der Geschichte oder dem Zeugnis, vielleicht kennen es manche von euch, von dem Rabbi Rudolf Gurland. Er hat früher nicht so geheißen, sondern er hat Chaim geheißen. Er ist mit seiner Familie in Litauen aufgewachsen und sein Vater war auch jüdischer Lehrer, Rabbi, und hat ihm natürlich schon mit Kindesbeinen an das Alte Testament eingeprägt. Er war so begeistert, dieser Junge, dass er mal, besonders von den Geschichten von Elia, ist er begeistert gewesen, da ist er abgehaut, war mehrere Tage verschwunden, sie haben ihn halb verhungert gefunden, weil er wollte abgeholt werden mit dem feurigen Wagen. Hat quasi gewartet darauf, so begeistert war er von der Schrift. Und in seiner Jugend hat dieser Chaim ein besonderes Erlebnis gehabt. Er hat durch Zufall, also es war kein Zufall, durch Führung ein Bild des gekreuzigten Christus in die Hand gekriegt. Und das hat so einen Einfluss auf ihn gehabt, dass er sich stundenlang im Dachboden versteckt hat und dieses Bild abgemalt hat. Nur sein Vater hat das entdeckt. Er war unglaublich enttäuscht, hat ihm einen Trauchprügel verpasst. Und ihn letztendlich gezwungen, dass er Rabbi wird. Der Chaim, der wollte das gar nicht, und er schreibt über diesen Tag seiner Weihung zum Rabbi: Es war der schrecklichste, der unseligste Tag meines ganzen Lebens. Dann ist er Rabbi geworden, hat dann auch eine jüdische Gemeinde zu leiten gehabt und hat dort aber öffentlich gegen den Talmud gepredigt, also gegen das jüdische Gesetz, weil er einfach von seinem Gewissen her nicht dahinter stand. Das ist natürlich bis zu den Obersten gekommen und sie haben ihn abgesetzt, und dann stand er mit nichts eigentlich da, und er hat sich dann als Privatlehrer einige Zeit durchgeschlagen und ist dann auf den Pfarrer, auf den evangelischen Pfarrer Faltin getroffen. Und der Faltin, der hat dem Chaim, also diesem Rabbi, einen Deal vorgeschlagen: Ich lerne dir, wie man schön zeichnet. Also ich gebe da Kunstunterricht und du lernst mir, wie man die Bibel auf Hebräisch liest. Und dann haben sie die immer wieder getroffen eben und gegenseitig sich da unterwiesen. Und irgendwann haben sie in der hebräischen Bibel zu Jesaja 53 gekommen. Und wir wissen ja von den Juden, Günther, du weißt das, die lesen bis heute dieses Kapitel nicht. Ein verbotener Text im Alten Testament. Und so war das auch für den Chaim, also für den ehemaligen Rabbi, ganz klar: Wir können das nicht lesen. Und so haben sie dieses Kapitel übersprungen. Und der Pfarrer Faltin hat zu ihm nur gesagt: Ich werde für dich beten, dass Gott dir irgendwann den Mut schenkt, dieses Kapitel zu lesen. Und es hat ihn nicht mehr loslassen, dieses Kapitel. Er wollte eigentlich wissen, was da drin steht. Nun, irgendwann kam er wieder zu dem Pfarrer und hat ihm vorgeschlagen: Okay, jetzt lesen wir das Kapitel endlich, dass ihr Ruhe findet darüber. Und dann hat der Pfarrer vorgeschlagen: Wir beginnen erst im Evangelium und lesen dann den Text aus Jesaja 53. Und nachdem sie dieses Kapitel gelesen haben, was über 700 Jahre vor Christi Geburt geschrieben worden war, erkannte er, dass dieser Text ein vollkommenes Bild von dem abliefert, was Jesus erlitten hat und für uns auf Golgatha erwirkt hat, nämlich die Rettung von unserer Schuld. Und dann hat er sie bekehrt, dieser Rabbi, und wollte das auch gleich in der Taufe bekennen. Und obwohl sich die ganze jüdische Gemeinde gegen ihn verschworen hat und gesagt haben, sie bringen ihn da um, wenn er sie taufen lässt, hat er gesagt, er möchte das machen, auch öffentlich, bewusst. Und die ganze Kirche war voll, am Tag seiner Taufe, Christen und Juden. Und er schreibt es folgendermaßen, er hat an diesem Zeugnistag und am Tag seiner Taufe auch eben über dieses Erlebnis erzählt, dass er Jesaja 53 gelesen hat. Und durch dieses Kapitel eben dieses himmlische Licht empfangen hat und durch dieses Kapitel er an Jesus Christus glaubt als den verheißenen Messias und Retter. Während der Taufhandlung und beim Abschluss des Gottesdienstes blieb alles still. Jesus, der einst das stürmische Meer beruhigt hatte, brachte jetzt wütende Herzen zur Ruhe. Nach dem Gottesdienst trat ein älteres Mütterchen zu dem Neugetauften und sagte: 18 Jahre lang habe ich zu Gott gebetet und ihn um ihre Errettung angefleht. 18 Jahre Dienst ohne Frucht. Und jetzt hat sie die Frucht erleben dürfen. Er ist dann Pfarrer geworden einer evangelischen Gemeinde und seine Arbeit war bis zu seinem Tod dem Volk Israel gewidmet. Er hat immer wieder versucht, seine Landesgenossen, Glaubensbrüder aus dem Volk Israel zu bekehren zu Jesus Christus. Mit 74 Jahren ist er dann in das ewige Heil, so wird es geschrieben, eingegangen. Und auf seiner Beerdigung ist der Psalm 122, 1-3 vorgelesen worden. Ich freue mich über die, so mir sagten, lass uns ins Haus des Herrn gehen. Unsere Füße stehen in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut, dass es eine Stadt sei, da man zusammenkommen soll. Und es wird auch in Ewigkeit so sein, dass wieder viele zu dieser Stadt gehen, auch wenn Jesaja vor Augen hatte, diese Stadt wird es bald nicht mehr geben. Und so schließe ich mit dem letzten Vers aus unserem Predigttext, der nochmal die ganze Hoffnung zusammenfasst. Auch wenn nur der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden. Doch wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Er diente einer anderen Generation, Jesaja diente uns. Amen.